Und Sie hören SWR 2 aktuell mit Miriam Meinhardt. Sicher ist, den 29. März, den können Sie in Sachen Brexit aus Ihrem Terminkalender streichen. Darauf haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht in Brüssel geeinigt. Dafür dürfen Sie den 22. Mai eintragen. Ein Tag vor der Europawahl müssen die Briten nämlich spätestens gehen, weil sie ja nicht mehr mitwählen wollen. Aber tragen Sie diesen Termin bitte nur mit Bleistift ein. Damit das Datum nämlich steht, muss das britische Unterhaus noch den schon zweimal abgelehnten Austrittsantrag doch noch annehmen. Das könnte schwierig werden. Und dann kommt der 12. April als Austrittsdatum ins Spiel. Alles etwas kompliziert. Holger Roman ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Roman, es gibt also zwei Daten und einige Bedingungen. Welche Rolle spielt der 12. April?
Der 12. April ist sozusagen das Rückfalldatum, wenn es nächste Woche nicht klappt mit dem Versuch, das Austrittsabkommen doch noch erfolgreich durchs Unterhaus zu bringen. Dieses Versprechen hat Theresa May gestern Abend hier ihren Kollegen nochmal gegeben. Sie will es also nochmal versuchen, im dritten Anlauf das Austrittsabkommen im britischen Unterhaus verabschieden zu lassen. Wenn das nicht gelingt, also wenn damit sozusagen das Langfristdatum 22. Mai erledigt ist, dann rückt der Brexit wieder gefährlich nah ran. Dann sind es noch knapp 2 Wochen. Bis zum 12. April. Bis dahin müssen die Briten dann endlich sagen, wie es aus ihrer Sicht weitergehen soll, wenn es denn nicht einen geordneten Brexit mit Abkommen geben soll, also eventuell ein zweites Referendum, Neuwahlen oder ähnliches oder eben der No-Deal-Brexit. Dieser 12. April, der kommt dadurch zustande, dass das das Datum ist, bis dem die Briten nach britischem Recht ankündigen müssen, ob sie bei der Europawahl teilnehmen wollen Ende Mai. Also das ist das zentrale Datum, was dahinter steht. Die Briten können dann bis zum 11. April, also einen Tag davor, noch sagen, ja, wir nehmen an der Europawahl teil, was aus jetziger Sicht relativ absurd wäre. Dann müsste neu verhandelt werden, dann gäbe es wahrscheinlich einen Sondergipfel. Wenn Sie sagen, nein, keine Europawahl, dann wäre der 12. April der tatsächliche Termin für den Brexit und dann gäbe es kein Abkommen, es sei denn, die Briten ziehen den Antrag zurück.
Jetzt ist das alles recht unklar, ob das klappen wird. Mit dem 22. Mai, das haben Sie angesprochen, dann wäre Rückfalldatum 2. April. Wie beurteilen Sie denn diesen Zeitplan aus Brüssel? Ist das irgendwie sinnvoll, überhaupt machbar?
Ich halte es für ganz vernünftig, weil es einmal den Druck auf die Briten aufrechterhält. Also die Theresa May wollte ja ursprünglich eine Verlängerung bis Ende Juni. Und das ist einfach aus Sicht der EU zu weit, unter anderem ganz wichtig wegen der Europawahl eben. Man will vermeiden, dass diese Europawahl sozusagen infiziert wird durch das britische Chaos. Dieses Wort ist hier auch gefallen. Also durch die Gefahr sozusagen, die dahinter steht, die Briten kommen nicht zu Potte bis zur Europawahl, nehmen dann eventuell gar nicht teil an der Europawahl. Und dann wäre die Zusammensetzung, weil sie das eigentlich aus rechtlicher Sicht müssten, die Zusammensetzung des neuen Parlaments rechtlich vielleicht schwierig, anfechtbar. Es könnten eventuell keine Entscheidungen getroffen werden. Also das Chaos würde sozusagen von der Insel auf den Kontinent rüberschwappen. Deswegen hat man jetzt einfach gesagt, nein, Juni ist uns zu lang, ihr müsst euch früher entscheiden. Aber man lässt, das ist das Zweite, was ich gut finde an dieser Lösung, man lässt den Briten immer noch Optionen offen. Also sie haben jetzt diese beiden Möglichkeiten zunächst mal, nächste Woche nochmal Verabschiedung vielleicht des Brexit-Abkommens, wofür wenig spricht, oder dann eben am 12. April sich zu entscheiden, will man vielleicht eine langfristige Verlängerung, will man an den Europawahlen doch noch teilnehmen. Aber insgesamt hat die Regie jetzt dieses ganzen Prozesses die EU übernommen. Also man hat gemerkt, Theresa May hat so richtig keinen Plan mehr, kommt nicht voran bei sich und deswegen hat man jetzt ihr sozusagen ein bisschen das Heft des Handels aus der Hand genommen, ohne allerdings die Briten zu sehr zu bevormunden.
Ursprünglich aber hieß es ja, eine Verschiebung des Brexit-Datums, die gibt es nur, wenn May noch irgendwie was präsentiert, was das Ganze rechtfertigt. Also hat May irgendwas präsentiert?
Also wenn man die Personen hört, die im Raum waren und Leute, die das beurteilen können, dann war das wohl ein ziemlich ernüchternder Auftritt gestern Abend von Theresa May. Sie hat die Zuhörer enttäuscht. Sie hat 90 Minuten Zeit bekommen, ihren Standpunkt nochmal darzulegen, so lange wie bisher noch nie bei einem EU-Gipfel. Aber alle Teilnehmer haben hinterher signalisiert, dass ihr Auftritt doch relativ schwach war. Sie hat im Grunde nur nochmal wiederholt, dass sie weiter versuchen wird, diesen Brexit-Deal durchzubringen, hat aber nicht erklären können, wie sie das schaffen will, also wie sie die britische Abgeordneten dann doch noch überzeugen will, die vielen Gegner, die immer noch im Hard-Brexit-Lager sind und gegen diesen Deal sind, wie sie die überzeugen will, das konnte sie nicht glaubwürdig darlegen und sie hat auch keinen Alternativplan, falls es nicht klappt, vorgestellt. Also die übrigen EU-27 Regierungschefs, die sind doch ziemlich desillusioniert inzwischen und haben den Eindruck gewonnen, dass May das Ganze aus der Hand gleitet allmählich.
Information und Einschätzung von unserem Brüssel-Korrespondenten Holger Roman. Ja, dann schauen wir mal nach London, wie es da denn weitergehen wird. Da muss ja die britische Premierministerin May jetzt mit den neuen Daten aus Brüssel arbeiten. Sie hat sich ja eigentlich den 30. Juni gewünscht. Mein Kollege Thomas Spiekhofen ist da jetzt in der Leitung. Herr Spiekhofen, wie hat denn May auf diese neuen Daten aus Brüssel reagiert?
Sie hat gesagt, es liegt jetzt am Unterhaus, es liegt jetzt an den Abgeordneten, wie sie entscheiden. Kommende Woche will sie wohl das Abkommen noch ein drittes Mal einbringen, offenbar mit geringfügigen Änderungen, so dass es der Speaker des Hauses, John Bercow, auch wirklich durchwinkt, als zur Abstimmung fähig. Das muss ja noch abgewartet werden. Ja, und dann wird sie dieses Abkommen einbringen und abwarten, ob das Unterhaus zustimmt. Wenn ja, dann läuft in einem geordneten Verfahren der Austritt zum 22. Mai, aber die Chancen stehen nicht gut. Es sieht eher so aus, als würde es erneut abgelehnt. Und dann steht man mit dem Datum 12. April da als Austrittsdatum.
Sie haben es angesprochen, Frau May möchte den Austrittsantrag nochmal abstimmen lassen. Jetzt wissen wir aber, dass der Sprecher des Unterhauses gesagt hat, es gibt diese Regel seit 400 Jahren, man kann da nicht einfach nochmal drüber abstimmen. Glauben Sie denn, das wird reichen, was man da jetzt an Zusatzerklärungen jetzt einbringen will? Ist das dann substanziell neu?
Das liegt letztlich in seiner Definition, die hat er ja offen gelassen. Er kann es also entscheiden, ob er das für substanziell verändert hält, was da vorliegt. Wir wissen aber aus der Erfahrung mit dem ersten und zweiten Vorschlag im Januar und im März, dass es da ja auch keine Veränderung an dem Withdrawal Agreement, also an dem eigentlichen Abkommen gab. Das war eins zu eins dasselbe. Was sich geändert hatte, war, dass es sozusagen ein Package, ein Beipaket, ein paar Beipackzettel zu diesem Abkommen gab, in denen die Europäische Union namens Donald Tusk und Jean-Claude Juncker noch mal versichert hat, diesen umstrittenen Backstop, den wollen wir eigentlich nie erreichen und wenn zur Not, dann höchstens für eine ganz kurzfristige Zeit. Das hatte immerhin gereicht, um eine zweite Abstimmung herbeiführen zu lassen. John Bercow hatte sich vergangene Woche dagegen gewehrt, dass exakt dieses gleiche Paket mit all dem, was daneben war, noch mal zur Abstimmung vorgelegt hat. Er hat gesagt, das geht nicht und immerhin hat man ja jetzt seit gestern Abend zwei neue Daten, den 12. April und den 22. Mai und es gab auch schon so eine Andeutung in dem Brief von Theresa May an Donald Tusk, wo sie gesagt hat, wenn das, was ich vergangene Woche mit Jean-Claude Juncker bilateral verhandelt hat, wenn das vom Europäischen Rat nochmal bestätigt wird, dann wäre das ja auch eine Veränderung, eine geringfügige, aber formell eine Veränderung. Das ist geschehen, der Rat hat dem zugestimmt, also mit diesen kleinen und großen Veränderungen, klein im Brief und groß in den Daten, müsste es eigentlich gehen.
Okay, dann wird unter Umständen jetzt also ein drittes Mal abgestimmt. Sie haben schon gesagt, die Frage ist, ob man dann dem Ganzen auf einmal jetzt doch zustimmen wird. Wenn das nicht passiert, ist es dann doch der 12. April. Was ist denn Mays Taktik? Kann sie denn bis 12. April noch was auf die Beine stellen?
Sie wird nur ihr Abkommen noch einmal vorlegen können in der kommenden Woche und die Chancen, es dann durchzubringen, stehen nicht gut. Wir wissen, dass die Gespräche mit der DUP, der kleinen nordirischen Partei, mit ihren 10 Abgeordneten, von denen Theresa May aber ohnehin abhängig ist, um überhaupt so eine knappe Mehrheit im Unterhaus zustande zu bringen, sehr schleppend verlaufen. Wir wissen, dass viele konservative Abgeordnete dagegen stimmen wollen, gegen diesen Deal. Ich glaube, der Auftritt vorgestern Abend von Theresa May in Number 10 Downing Street hat da auch nicht gut getan. Sie hat ja den Abgeordneten die Schuld in die Schuhe geschoben für die Situation, in der man sich befindet. Und das hat doch viele verärgert. Also es müssten ihr schon dutzendweise Stimmen zufliegen aus der Opposition, damit sie den Deal überhaupt durchbringt. Aber es ist das Einzige, was sie anbieten kann. Ich könnte mir vorstellen, als sozusagen letzte Chance, letzte Trumpfkarte, die sie noch ziehen kann, wäre anzubieten, dass sie in einem überschaubaren Zeitraum ihr Amt aufgibt.
Und dann weiß man immer noch nicht, was das für den Brexit heißt. Einschätzungen von unserem London-Korrespondenten Thomas Spiekhofen. Vielen Dank. Von London aus schauen wir nach Afrika. Die Bilder, die uns aus Südostafrika erreichen, das sind seit Tagen die gleichen, aber deshalb werden sie nicht weniger dramatisch. Sie zeigen Seenlandschaften aus braunem Dreckwasser, dort, wo eigentlich festes Land ist. Menschen, die auf Bäumen oder Hausdächern sitzen und verzweifelt auf Hilfe warten, zum Teil seit einer Woche. Die Situation in Simbabwe, Malawi und Mosambik, die scheint sich kaum zu entspannen. Wir haben auch versucht, mit Hilfsorganisationen vor Ort zu telefonieren, aber auch die sind oft von Strom und von der Außenwelt abgeschnitten. Leonie March ist unsere Korrespondentin für die Region. Frau March, am schlimmsten ist die Situation derzeit im Mosambik. Wie kommen Sie denn eigentlich da an Informationen ran?
Ja, das ist natürlich nicht einfach in dieser Situation. Ich habe natürlich Kontakte in den betroffenen Ländern, aber es ist nicht leicht, diese Leute zu erreichen, weil ja auch große Teile der Infrastruktur zerstört wurden, vor allem in Mosambik. Ich habe gestern zum Beispiel ein Interview mit dem Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Beira geführt oder es wenigstens versucht, aber die Verbindung brach immer wieder ab. Der Gesprächspartner war äußerst schwer zu verstehen. Man muss wissen, dass das Mobilfunknetz dort komplett zusammengebrochen war. Auch das Internet scheint immer noch nur am Flughafen in Beira zu funktionieren. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, die Leute zu erreichen. Natürlich haben sie auch alle Hände voll zu tun. Und das Interview geben ist nun nicht die erste Priorität. In Malawi und Simbabwe ist es etwas einfacher, die Menschen zu erreichen. Und dann gibt es natürlich noch Berichte von Augenzeugen, von Journalisten, die vor Ort sind, auch von sozialen Medien, obwohl man da immer vorsichtig sein muss, was wirklich stimmt und was nicht, gerade in einer so unübersichtlichen Situation.
Das heißt, Frau March, was können Sie sagen? Wie ist die Versorgung, die Situation in den besonders betroffenen Gebieten derzeit?
Also wenn wir über Mosambik sprechen und da ist die Lage ja noch immer wirklich angespannt, auch wenn die Wasserpegel offenbar langsam sinken. Aber Hilfsorganisationen sagen, es mangelt wirklich an allem. Es mangelt an Nahrung, es mangelt an Medikamenten, es mangelt auch an sauberem Trinkwasser. Das ist natürlich eine Gefahr mit Blick auf Krankheiten, auch die sich dort entwickeln können. Und dort sitzen auch jetzt eine Woche nach dem Tropensturm Idai immer noch Menschen, die komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind, auf einer Art Inseln in diesem riesigen Überschwemmungsgebiet. Die müssen gerettet werden. Da sind Helikopter unterwegs, aber auch von denen gibt es nicht genug. Das heißt, oft müssen sich Hilfsorganisationen entscheiden, retten wir die Menschen jetzt oder werfen wir nur Nahrungsmittel zum Beispiel ab? Und das ist natürlich eine extrem schwierige Situation.
Warum dauert es so lange, bis sich die Lage da entspannt? Das ist ja irgendwie jetzt, wie Sie sagen, schon eine ganze Woche der Fall.
Ja, man muss sich überlegen, ich glaube, das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, wie groß dieses Gebiet sind. Also wenn man die Satellitenbilder gestern gesehen hat, die da entstanden sind, das sind 3000 Quadratkilometer ungefähr. Das sind Gegenden, die waren vorher auch jetzt nicht mit Autobahnen und guten Straßen miteinander verbunden. Die Leute müssen dorthin gebracht werden, das ist nach wie vor nicht einfach. Man kann also nicht einfach mit dem Auto dorthin fahren. Und deshalb ist es langsam angelaufen und deshalb ist es nach wie vor enorm schwierig.
Wenn Sie sagen, dass immer noch so viele Gebiete auch unter Wasser sind, die Pegel nur langsam runtergehen, heißt das, man wird jetzt dann erst sehen, was da wirklich zum Vorschein kommt? Muss man sich dann im Grunde auf ganz große Zahlen noch an Opfern einstellen?
Also ich schätze schon, wenn man sieht, dass zum Beispiel das Welternährungsprogramm gesagt hat, ungefähr 1,7 Millionen Menschen haben in den Gegenden gelebt, die von Idai und den Überschwemmungen betroffen waren und den Sturmfluten. Wenn man dann Opferzahlen sieht von etwas über 500 Toten, das kann nicht hinkommen. Also ich denke, man wird einfach noch Nachrichten bekommen über Opferzahlen, die unvorstellbar sind. Und das Ausmaß der Zerstörung wird natürlich auch erst deutlich, wenn das Wasser abläuft, weil momentan steht es noch so viele Meter hoch, dass zum Teil zum Beispiel ganze Bäume unter Wasser sind, wie viele Leichen darunter sind, wie viele Menschen tatsächlich auch vermisst werden. Das ist in diesem Chaos, das ist in dieser unübersichtlichen Situation momentan noch gar nicht abzuschätzen. Und das sagen auch Hilfsorganisationen.
Informationen von unserer Korrespondentin Leonie March. In Südostafrika gibt es also gerade ziemlich viel Wasser. In anderen Regionen ist es chronisch zu wenig. Das betrifft nicht nur Wüstenregionen, sondern auch Landstriche, die das Problem bisher so nicht kannten. In Südamerika, in Chile beispielsweise, hat der teils exzessive Anbau von Avocados dazu geführt, dass für die Bewohner, für die Menschen vor Ort kaum noch Wasser übrig bleibt. Denn die hier in Deutschland als besonders gesunde Lifestyle-Frucht beliebte Avocado braucht extrem viel Wasser zum Wachsen. Viel Nachfrage aus Europa und Nordamerika, das bedeutet dann extrem viel Wasserverbrauch. Aus Chile zum Welttag des Wassers berichtet Anne Herberg.
Über 200.000 Tonnen Avocados werden in Petorca jährlich geerntet. Cremig frisch und grün sind sie, nahrhaft. Ein Superfood, das zu großen Teilen exportiert wird, auch nach Europa. Sandig Braun ist dagegen das Anbaugebiet rund 200 Kilometer südlich von Chiles Hauptstadt. Das Flussbett des Rio Ligua ist ausgetrocknet. Das Superfood Avocado hat einen super Durst. Für die Aufzucht von einem Kilo werden rund 1000 Liter Wasser benötigt, achtmal mehr als für ein Kilo Kartoffeln. In der Provinz Petorca gibt es eine kleine Gruppe von Avocado-Produzenten, die ihre Plantagen auf steinigen Berghängen angelegt haben, auf Böden, die dafür nicht geeignet sind. Und als ihnen das Wasser fehlte, haben sie Flüsse trockengelegt, haben das Grundwasser angezapft mit illegal gegrabenen Brunnen und außerdem die Zäune ihrer Grundstücke versetzt, sodass sie direkt um die Flussläufe herumliegen. Rodrigo Mondaca ist Generalsekretär von Modatima. Die Abkürzung steht für die Bewegung zur Verteidigung des Zugangs zu Wasser, der Erde und des Umweltschutzes. Seit 2010 prangert er den Wasserraub in der Provinz an. Dafür wurde er dutzende Male verhaftet, bedroht und sogar zusammengeschlagen. Derzeit steht Rodrigo unter Polizeischutz. Wasser ist in Chile eine der am meisten umkämpften Ressourcen. Der Staat tritt dabei nicht als Regulierer auf. Er vergibt Nutzungsrechte an Dritte. Meist sind das die großen Player im Agrar-, Bergwerks- und Forstwirtschaftssektor. Chile ist das einzige Land der Welt, das nicht nur seine Wasserquellen privatisiert hat, sondern auch die Rechte, die Verteilung und das Management des Wassers. Die Privatisierung hat hier einen irreversiblen Schaden hinterlassen, den gesamten Wasserkreislauf beeinträchtigt. Aber auch das Zusammenleben und der Zusammenhalt in den Gemeinden haben gelitten. Der Fluss, das Wasser, das alles gehört zu unserer Identität. Heute sind viele Anwohner und Kleinbauern auf Wasser aus Tanklastern angewiesen. Für ihre eigenen Gärten, Beete und Felder bleibt kaum etwas übrig, erzählt Monika Vilches, ebenfalls von Modatima. Sie setzt sich in ihrer Gemeinde San José für sauberes Wasser ein. Es macht wütend und es tut weh zu sehen, dass die großen Produzenten Massen an Wasser horten, während die normalen Bauern und Arbeiter ihr Wasser aus Tanklastern beziehen müssen. Wir sammeln das Spülwasser, das Wasser vom Duschen, vom Geschirrspülen. Und mit dem, was wir sammeln, gießen wir unsere eigenen Avocado-Bäume und Pflanzen, um hier noch etwas Grün am Leben zu halten. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass das Wasser eines Tages zurückkommt. Es gibt Wasser für die Exportwirtschaft. Die lokale Bevölkerung sitzt auf dem Trockenen.
Ein Bericht von Anne Herberg. 12 Uhr 22. Vielleicht haben Sie selbst schon die Erfahrung gemacht, eine neue Sprache zu lernen. Das ist extrem schwierig, besonders wenn es eine so schwierige Sprache ist wie Deutsch. Die Sprache aber, das ist der Schlüssel zur Integration. Und deshalb ist es schon ein bisschen bitter, die Zahlen zu lesen, die die Neue Osnabrücker Zeitung heute veröffentlicht hat. Demnach fällt fast jeder zweite Zuwanderer beim Deutschtest im Rahmen von Integrationskursen durch. Jasmin Lange arbeitet bei der Gesellschaft Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz in Mainz. Der Träger bietet Deutschkurse im Rahmen von Integrationskursen an. Frau Lange, wie sind denn bei Ihnen die Durchfallerquoten?
Also bei uns ist es so, dass ungefähr 2/3 der Lernenden die Kurse tatsächlich mit B1 bestehen.
Das heißt, das Problem, was wir heute gehört haben, dass fast jeder zweite Zuwanderer diesen Deutschtest im Rahmen der Integrationskurse nicht schafft, das ist bei Ihnen nicht der Fall?
Bei uns ist das nicht der Fall. Es variiert natürlich von Kurs zu Kurs ein bisschen, aber im Durchschnitt sind es 2/3, die Kurse bestehen.
Können Sie sich erklären, warum diese Durchfallerquoten insgesamt offenbar so hoch sind?
Also ehrlich gesagt finden wir es erstaunlich, dass sie überhaupt so hoch sind und so viele Leute die Kurse in dem vorgegebenen Zeitrahmen schaffen, weil der für die meisten Teilnehmerinnen einfach unheimlich niedrig ist. Der Zeitrahmen, in dem die Sprache zum Ergebnis B1 geführt werden soll.
Hat sich an der Quote in den letzten Jahren bei Ihnen etwas geändert?
Die Quote ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Wir haben jetzt einen großen Ansturm vor 2 Jahren gemerkt, dass sie ein bisschen zurückgegangen ist, weil die Kurse da voller waren als sonst und wir dann bis zu 25 Leuten in den Kursen hatten und die Zusammensetzung von den Schülerinnen und Schülern auch unterschiedlicher geworden ist und Leute mit unterschiedlicheren Bildungsvoraussetzungen in den Kursen waren.
Mussten Sie dann an den Kursen etwas ändern?
An den Kursstrukturen selber können wir natürlich nichts ändern, weil die uns auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgegeben werden. Wir haben versucht, unter den Schülern gute Vernetzungen aufzubauen, dass leistungsstarke Schüler und Schülerinnen auch dann leistungsschwächeren Schülern helfen können, auch außerhalb der Kurse, und haben dann versucht, außerhalb der Rahmenbedingungen noch so Unterstützungsmöglichkeiten für die Kursteilnehmerinnen aufzubauen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nach der Kritik im vergangenen Jahr an den Zuwanderungskursen, an den Integrationskursen, viele der zugelassenen Träger noch einmal überprüft. Wurden sie auch überprüft? Wie sahen die Kontrollen bei Ihnen aus?
Also es ist sowieso so, dass wir alle 4 Jahre eine Zulassung beantragen müssen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und diese Folgezulassung haben wir im kommenden Jahr wieder beantragt und auch ohne Probleme erhalten.
Und haben Sie etwas gemerkt von den zusätzlichen Kontrollen?
Also es ist so, dass natürlich stark überprüft wird, ob die Teilnehmerinnen auch regelmäßig an den Kursen teilnehmen. Wobei da die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter eher stärker ist als die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, weil die Teilnehmerinnen vom Jobcenter verpflichtet werden, am Kurs teilzunehmen.
Sagt Jasmin Lange von Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz. Es ist eine verstörende Nachricht. In Basel soll gestern eine 75-jährige Frau einen 7-jährigen Schüler auf der Straße erstochen haben. Der Junge war offenbar auf dem Nachhauseweg von der Schule. Warum, wieso, weshalb? Das Motiv scheint noch völlig unklar, berichtet mein Kollege Matthias Zeller aus Basel.
Der Tatort liegt nur 200 Meter von der Schule entfernt, die der Junge gestern nach dem Unterricht verlassen hat. Auf den von Bäumen gesäumten Gehweg in dem gutbürgerlichen Basler Viertel liegt ein Meer aus Blumen, dazu Kerzen, Kinderspielzeug und Zeichnungen. Zwei Mütter suchen nach Worten.
Ich bin schockiert und es ist traurig, dass man ein Kind in die Schule schickt und es nicht mehr nach Hause kommt. Man denkt das gar nicht. Meine Tochter ist hier immer in die Schule gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann.
Wir haben selber auch ein Kind im gleichen Alter und bei so einer Tat ist das Herz halt schon sehr dabei. Und unsere Kinder haben eine Kerze dekoriert und der Kleine hat ein Auto mitgebracht, das den Jungen auf der Reise begleiten soll.
Die Frau, die sich der Polizei als Täterin gestellt hat, ist 75 Jahre alt. Mehr ist noch nicht bekannt, aber schon diese Tatsache kann eine ältere Frau nicht begreifen.
Dann geht einem durch den Kopf, weil ich bin selber 70, wie kann eine Dame in dem Alter, man kann es sich gar nicht vorstellen, weil man macht sich Bilder und die machen einen wirklich fast verrückt.
Als ob die Tat an sich nicht schon tragisch genug wäre, so kommt ein dramatischer Umstand noch hinzu. Die eigene Lehrerin des 7-Jährigen fand ebenfalls auf dem Heimweg ihren Schüler niedergestochen auf dem Gehweg. Schon kurz darauf meldete sich eine 75-Jährige und gestand die Tat gegenüber der Basler Staatsanwaltschaft, sagt deren Sprecher Peter Gill.
Diese erklärte, sie habe das Kind angegriffen und mit der Stichwaffe attackiert. Diese Frau wurde festgenommen und wir müssen abklären, was ist das Motiv, was ist genau geschehen. Wir haben auch noch nicht detaillierte Hinweise, wie die Tat genau abgelaufen ist.
Was die 75-Jährige ausgesagt hat, ob sie den getöteten Jungen kannte, ob sie psychisch krank ist, das alles ist noch nicht bekannt. So stellt sich nun auch die Frage, ob sich die Basler heute nicht mehr so sicher fühlen wie noch gestern?
Nein, aber ich wohne gerade bei diesem Schulhaus und ich werde sicher noch mehr Acht geben, wenn ich die Kinder sehe.
Mit Sicherheitsgefühl hat das gar nichts zu tun.
Sie hören SWR 2 aktuell und wir kommen zu den Wirtschaftsnachrichten. Zitat: Das ist in etwa so, wie wenn sich ein Fahrgast in einem Taxi nicht anschnallen kann, weil der Fahrer nicht weiß, wie der Sicherheitsgurt funktioniert, sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber zur neuen Datenpanne bei Facebook. Das US-Unternehmen hatte offenbar bis zu 600 Millionen Passwörter von Kunden unverschlüsselt, also im Klartext, auf eigenen Servern abgelegt. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer ist bei mir. Was droht Facebook jetzt?
Der oberste deutsche Datenschützer will erstmal klären lassen, ob Facebook gegen die Meldevorschrift nach der Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Das Problem war Facebook intern wohl schon im Januar bekannt und da sieht die DSGVO der Europäischen Union vor, dass solche Fälle innerhalb von 72 Stunden gemeldet werden müssen an die Aufsichtsbehörde, wenn, Zitat, der Schutz von personenbezogenen Daten verletzt wurde. Kommt die Meldung später, muss begründet werden, warum, und sowas könnte dann ein Bußgeld von bis zu 20 Millionen Euro bedeuten.
Das heißt, Facebook bekommt unter Umständen Ärger. Was bedeutet das jetzt für die Kunden?
Es geht um Passwörter für die Dienste Facebook, Facebook Lite, also auch die abgespeckte App-Version und Instagram. Aber es gibt einen Unterschied zu den Fällen, die sonst durch die Nachrichten gehen, wenn es heißt, dass viele Millionen Passwörter geklaut wurden und irgendwo im Internet stehen. Denn die Facebook-Passwörter sind im Unternehmen geblieben, zumindest laut Facebook. Und es gibt bis jetzt keinen Hinweis darauf, dass irgendwelche Mitarbeiter da Daten nach außen getragen hätten.
Insgesamt ist die Facebook-Aktie heute sogar leicht gestiegen. Wie ist das zu erklären?
Das heißt aus Analystensicht schlicht und einfach, die Aktionäre haben sich an Pannen gewöhnt und haben das einfach eingepreist. Die Facebook-Aktie steht heute sogar viel besser da als der DAX. Der fällt nämlich im Gegensatz zu Facebook minus 0,4% rund 11.500 Punkte.